hier zu sein irgendwie. Ich komme eigentlich von den Jesus Freaks aus Kassel und habe vor anderthalb Jahren in den sogenannten Piet Kong gewechselt. Bin also in der landeskirchlichen Gemeinschaft gelandet als Jugendreferent. Nicht, weil ich mich selber gerne ans Kreuz schlage und mich selber gerne peinige, sondern weil es auf komischer Weise doch so ist, dass Gott mich dahin berufen hat. Ich arbeite da also als Jugendreferent, mache so Jugendarbeit und so weiter. In einem etwas anderen kulturellen Hintergrund wie hier, was oft sehr, sehr schwer ist und sehr, sehr wehtut. Und umso cooler finde ich das, einfach hier zu sein und öfters mal wieder irgendwo mit Jesus Freaks unterwegs zu sein. Und ich muss euch sagen, ich habe das vorhin im Storch schon gesagt, euer Laden ist irgendwie so ein Ding, wo man sich denkt, man geht rein und denkt sich, ja, endlich mal ein Laden, der nach Jesus Freaks aussieht. Also großes Kompliment. Man hat ja schon so einiges gesehen in der Jesus Freaks Szene, aber das hier sieht wirklich irgendwie nach einem Jesus Freaks Laden aus. Kein Tarnnetz, stimmt, ja. Okay, in der Predigt heute geht es darum, dass nicht alle Sachen im Leben so laufen, wie man das gerne hätte. Und in der Predigt geht es auch darum, dass wir in unserer Gesellschaft Menschen sind, die gerne etwas besitzen und gerne etwas haben wollen. Und in der Predigt geht es auch darum, dass wir Probleme damit haben, wenn wir in Situationen in unserem Leben stehen, wo wir Dinge loslassen müssen. Man muss so einiges loslassen. Also ich musste zum Beispiel heute auf der Autobahn was sehr Schwerwiegendes loslassen. Und zwar, als ich sozusagen in, als ich unterwegs oder als ich losfahren wollte, hat mir nämlich meine Frau gesagt, hier, du kannst nicht unser Auto nehmen. Ich habe so ein Dreier-Golf-Kombi, nicht wahnsinnig groß, aber doch schon ordentlich was unter der Motorhaube, sondern du musst das Auto von meiner Schwester nehmen. Und das ist so ein kleiner 45 PS Lupo. Also könnt ihr euch vorstellen, so eine Elefantenrollschuh-mäßig irgendwie. Du hockst da drin und hast den Eindruck, du schleifst mit dem Arsch auf der Straße irgendwie. Dann willst du irgendwie einen Berg hochfahren und du merkst so, scheiße, jetzt schalte ich schon den vierten Gang und den dritten Gang und irgendwann hängst du dann im zweiten Gang rum und du kommst immer noch nicht los. Und es war ein ziemliches Scheißgefühl, weil ich bin leidenschaftlicher Autofahrer und ich liebe mein Auto. Ja, das ist nicht gerade das Tollste, aber es ist das erste Auto, wo ich mich mal so richtig wohlgefühlt habe und wo ich mal ein bisschen aufs Gaspedal drücken konnte und was rauskommt. Und ich liebe dieses Auto und ich mag es total, Auto zu fahren. Und ich hatte mich so drauf gefreut, war, ich fahre entspannt irgendwie nach Remscheid in meinem Auto, höre gute Musik. Ja, ich habe mir extra meine alten kopierten Tapes mit ins Auto reingenommen, die ich so 1996, so die ganze Nirvana-Zeit und so. Ich wollte so richtig nostalgisch über die Autobahn hierher cruisen. Und dann sagt mir meine Frau irgendwie so, hier Joscha, pass mal auf, du kannst eher unseren Wagen nicht nehmen, du musst den Lupo nehmen. Na, tolle Sache, den Lupo. Scheiße, ja. Also und dann auch noch irgendwie stockender Verkehr bei Frankfurt, da die Gegend irgendwie 20, 30 Kilometer und du kannst nicht einfach mal schnell anfahren oder noch irgendwo dich reinquetschen oder sonst was, sondern du hängst in dieser Scheißkiste, hängst in deinem LKW vor dir und hinter dir, du kriegst langsam Platzangst und du kommst einfach nicht weg. Also diese Autofahrt ist völlig anders verlaufen, wie ich mir das so vorgestellt hatte, ja. Und ich glaube, dass es viele Situationen gibt, wo Dinge komplett anders laufen, wie man sich das so vorstellt. Und die Frage ist, wie gehen du und ich, wie gehen wir beide damit um? Ich habe sehr lange Football gespielt bei den Darmstadt Diamonds. Das ist eine sehr legendäre Mannschaft, also für Leute in der Football-Szene, die sich auskennen. Damals, also es war so jugendmannschaftsmäßig, wir waren scheiße erfolgreich. Deutscher Vizemeister, deutscher Meister und so weiter und so fort. Es war eine total geile Zeit. Es war ein berüchtigtes Team, ja. Das sogenannte Kanackenteam Deutschlands, weil wir etwa knapp 90% Ausländeranteil hatten in dieser Mannschaft und bekannt waren für unsere sehr harte und derbe Spielweise. Also es ging so weit, dass Mannschaften einfach nicht angetreten sind gegen uns. Es waren dann so lockere Punktspielchen, ja. Und keine Ahnung, der Trainer stand dann alleine auf dem Platz und was weiß ich, die Mannschaft aus Neu-Isenburg ist nicht angetreten, weil sie keinen Bock hatten, sich die Knochen kaputt schießen zu lassen. Also ihr könnt euch vorstellen, man kam es richtig geil vor, ja. Also es war super, super Zeit, ja. 40 Freunde irgendwie, wenn du irgendwo Stress hattest in der Stadt oder so, hast du nur irgendwie kurz die Jacke aufgemacht, die Leute haben gesehen, oh, du trägst ein Diamonds-Trikot, alles klar, ich lass die Finger von dir. Also sehr, sehr gute Sache. Es waren geile Zeiten, ja. Also wir haben super viel gefeiert, wir haben 3-4 Mal die Woche Training gehabt, wir waren irgendwie total zusammengeschweißt irgendwie, wir hatten Spaß, sind auf Turniere gefahren durch Deutschland, haben die Cheerleader von den gegnerischen Mannschaften abgeschleppt und so weiter und so fort. Also eine richtig gute Zeit, ja. Und ich hatte ein verdammtes Problem, als ich plötzlich zu alt war dafür, ja. Irgendwann, also man durfte so in dem Jahr, wo man 19 wird, noch spielen und danach musste man aufhören. Und ich habe ewig dieser Zeit nachgetrauert mit meinen Jungs von den Diamonds irgendwie und das ging so weit, dass ich überhaupt nicht in der Lage war, in irgendeiner anderen Mannschaft zu spielen. Also ich hatte irgendwie Angebote aus anderen Mannschaften, hey, hier, pass auf, komm zu uns, spiel bei uns mit und so. Aber ich konnte es nicht, weil ich absolut das nicht aushalten konnte, dass diese Zeit, dass diese geile Zeit bei den Diamonds vorbei war. Und als ich dann nach Kassel gezogen bin und doch angefangen hatte zu spielen, habe ich mich die erste Saison total unwohl gefühlt. Warum? Ich habe immer wieder daran zurückgedacht, wie geil es doch bei den Diamonds war und dass hier alles so scheiße ist. Und das war auch noch eine Mannschaft, die spielte in der untersten Liga, ja. Und irgendwie, es waren so Feierabend-Footballer, so irgendwie die, was weiß ich, irgendwie eine Kiste Bier mitbringen zum Training und überhaupt keine Ahnung haben. Irgendwas so richtig, also manche von denen wussten wahrscheinlich noch nicht mal, wie man Football schreibt. Und da hängst du dazwischen. Und du denkst immer nur an deine alte Zeit. Wie geil war das damals gewesen? Bis ich irgendwann kapiert habe, hey, wenn du das genießen willst, wenn du es genießen willst, dort in Kassel Football zu spielen und da eine geile Zeit haben willst, musst du deine Vergangenheit bei den Diamonds loslassen. Du musst aufhören, ständig zurückzugucken und dem nachzutrauern, wie geil das war, sondern du musst mal wieder Spaß haben an dem, was vor dir liegt. Ein Kumpel von mir hat sich scheiden lassen vor einem Jahr. Und das ist total krass. Der wohnt noch in seiner alten Wohnung. Das ist eine 5-Zimmer-Wohnung, die er im Frankfurter Raum alleine hält, ja, mit einfachem Gehalt, weil er irgendwie noch die Idee hat, es könnte ja mal wieder gut werden, ja. Und du kannst ihm noch so sagen, hey, pass mal auf, die Sache ist aus, die Sache ist vorbei. Du kannst ihm das 5-mal sagen, du kannst ihm das 10-mal sagen, 15-mal. Er wird darauf nicht eingehen. Und er sitzt in seiner 5-Zimmer-Wohnung, 30 Kilometer weit weg von allen seinen Freunden, hockt er alleine jeden Abend und wartet darauf, dass seine Frau wieder zurückkommt. Weil er nicht loslassen kann, weil er nicht kapiert, dass das eine Sache ist, so unschön wie das ist und so schade wie das ist und so weh wie das tut, dass es eine Sache ist, die vorbei ist. Und ich glaube, du wirst das aus deinem Leben auch kennen, dass du Dinge hast, die sich in dir eingegraben haben, die du nicht loslassen kannst. Es gibt 1000 verschiedene Sachen, die wir so gerne festhalten. Mein Selbstbild halte ich gerne fest. Vielleicht einen Menschen, mit dem ich in Beziehung lebe, ja, vielleicht halte ich den fest. Meine Kinder. Oder irgendeine Vorstellung von Gott. Oder irgendeinen theologischen Standpunkt, den ich noch aus grauer Vorzeit kenne. Irgendetwas, was da ist, was ich nicht loslassen möchte. Irgendeinen Zorn, irgendeinen Hass, irgendeinen Wut oder irgendeine Verletzung, die ich noch irgendwie habe, die ich nicht loslassen kann. Ich glaube, und das ist die These heute Abend, dass Dinge loslassen zu können, wenn es an der Zeit ist, dass das der Unterschied von einem geglückten oder gescheiterten Leben sein kann. Ich glaube, dass loslassen zu können, dass es eine gewisse Art von Lebenskunst ist. Und eine sehr, sehr geile Story, die total eindrücklich für mich da ist, wo es um Loslassen geht und vor allem auch darum geht, was passiert, wenn ich nicht loslassen kann, ist die Geschichte von Lot. Lot war ja bekanntlicherweise der Neffe von Abraham. Abraham, was weiß ich, großer Glaubenspatriarch, immer mit seinen Schafen unterwegs, Nomade und hin und her gezogen. Und er hatte irgendwie seinen Neffen mit im Gepäck. Und das Ding war, dass der Lot auch ein relativ guter Geschäftsmann war und irgendwann auch eine Riesenherde hatte. Und es war irgendwann kein Platz mehr für beide, ja? Und irgendwann hat dann der Abraham, stell mir das so vor, so voll geil mit so Filmmusik im Hintergrund. Der Abraham geht mit Lot so auf den Berg, ja? Und sagt, hier, pass mal auf, Lot, es ist gerade ziemlich eng. Unsere Schafe scheißen sich gegenseitig auf den Kopf. Wir haben keinen Platz mehr. Wir müssen uns jetzt irgendwie trennen, ja? Wir müssen uns irgendwie trennen. Und hier, pass mal auf, siehst du, hier ist das Land. Und hier, pass auf, wenn du nach links gehen willst, gehe ich nach rechts. Ja, wenn du irgendwie in die Ebene gehen willst, zu den fruchtbaren Städten, mach das, gehe ich ins Gebirge. Wenn du ins Gebirge willst, gehe ich unten in das fruchtbare Tal. Und Lot hatte sich entschieden. Lot sagt, okay, pass auf, ich will da unten in die Flussebene gehen, zu so Städten, die hießen Sodom und Gomorra und noch so ein paar andere Städte. Und er sagt, ich will dorthin gehen, weil das ist geiles Land, das ist fruchtbar, da gibt es saftige Wiesen und ich werde dahin ziehen mit meiner Herde. Und der Abraham zieht letztendlich ins Gebirge und nun hockt dieser Lot in Sodom rum. Und das Problem ist aber, dass Sodom bekanntlicherweise nicht gerade irgendwie die tollste und netteste und moralischste Stadt war, sondern das war ein Hexenkessel gewesen. Also da ist so alles gemacht worden, irgendwie, was man sich an Scheiße vorstellen kann. Und Gott hat irgendwann keinen Bock mehr gehabt auf diese Stadt und sagte, pass auf, diese Stadt nervt mich, ich werde jetzt mal ordentlich hier Feuer vom Himmel regnen lassen und diese ganze Stadt vernichten. Und Abraham, der irgendwie in sehr enger Beziehung mit Gott lebt, dem hat er das gesagt, dem Abraham, hier pass mal auf, Abraham, ich habe keinen Bock mehr auf Sodom, ich werde das vernichten. Tja, und Abraham irgendwie erinnert sich daran, Scheiße, mein Neffe Lot, der hängt ja da rum. und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht war es eine falsche Entscheidung von ihm, sich da niederzulassen, aber eigentlich möchte ich nicht, dass er umkommt. Also dealt er mit Gott irgendwie, pass mal auf, bitte rette den irgendwie. Was macht Gott? Gott schickt ein paar Engel darunter so, ja, also keine Ahnung, wie die aussahen, aber wahrscheinlich nicht zu auffällig, sonst hätten sie es nicht bis Lots Haustür gepackt. Warum, erkläre ich gleich nochmal. Auf jeden Fall gingen diese Leute zum Lot und sagten, hier, pass mal auf, Lot, du musst so schnell wie es geht hier aus dieser Stadt raus, weil Gott wird diese Stadt komplett vernichten, er wird sie ausradieren. Weil diese Leute bauen zu viel Scheiße und die haben keinen Bock, irgendwie nach mir als Gott zu fragen, also werde ich diese Stadt vernichten. Das Problem ist, dass Lot sehr, sehr gerne in dieser Stadt gelebt hat. Also, keine Ahnung, fließendes Wasser, Wachtelständchen vom Haus, ja, immer kulturelle Angebote und die Mädels waren eigentlich auch ganz hübsch und das Bier immer kühl. Also er hat sich da relativ wohl gefühlt. Er sagt, hier, pass mal auf, Gott, weißt du, bitte nicht, lass mich doch hier, ja. Und er diskutiert mit diesen Engeln. Und ich kann mir so richtig vorstellen, der hockt mit dem am Küchentisch und sagt so, hier, pass mal auf, gibt es nicht noch eine Möglichkeit, könnt ihr vielleicht nicht die ganze Stadt vernichten, nur so Stadtteile, wo es besonders schlimm ist, oder alles außer mein Haus und das Kino stehen lassen und meine Lieblingskneipe und dafür sorgen, dass das Wasser trotzdem weiterfließt. Also er feilscht und dealt mit den Engeln und sagt, hier, irgendwas muss es doch geben. Diese Engel sagen hier, nein, pass auf, Lot, du musst ins Gebirge fliehen, ja, da in die Berge, diese Stadt wird vernichtet werden. Lot, Großstädter wie er ist, hat natürlich keinen Bock aufs Gebirge. Er sagt, hey Leute, nee, Gebirge, da ist es kalt, da ist es scheiße, da gibt es keine kulturellen Angebote, keine geilen Konzerte, gar nichts. Außerdem soll es da ziemlich gefährlich sein und ich habe keinen Bock zu sterben. Ich habe keine Lust, dort umzukommen. Und er schließt mit Gott einen Deal ab. Er sagt, pass mal auf, hier, wenn du Sodom schon vernichten möchtest und ich weg muss, dann will ich wenigstens nicht ins Gebirge. Lass mich irgendwie in so eine kleine Stadt, die heißt Zoar. Das ist so ein kleines Kaff. Aber da habe ich wenigstens ein Dach über dem Kopf. Lass mich da hinziehen. Also irgendwie so ein kleines Kaff, keine Ahnung. Und Gott lässt sich darauf ein. Und er sagt, pass auf, okay, Lot, mach dich weg. Und am nächsten Morgen rennt diese Familie aus dieser Stadt heraus. Und auf dem Weg dahin ist Lot immer noch im Verhandeln mit den Engeln. Und letztendlich sagen die Engel, pass mal auf, Lot, letzte Chance, wenn du jetzt nicht abhaust aus dieser Stadt, du wirst verrecken hier, du wirst verbrennen. Also hau ab. Und eins gebe ich euch mit auf den Weg, sagen die Engel zu dieser Familie, hey, wenn ihr aus dieser Stadt flieht, schaut euch nicht um, dreht euch nicht um, guckt diese Stadt nicht an, sondern rennt einfach nur weg. Und diese Familie ist am Rennen und man hört schon so langsam irgendwie Feuer brodeln und irgendwie Schwefelgeruch und was weiß ich was. Und sie rennen los und sie rennen los und sie wissen, scheiße, wir dürfen uns nicht umdrehen nach dieser Stadt, sondern wir müssen weg hier. Lots Frau drehte sich tatsächlich um. Sie rennen aus dieser Stadt heraus und Lots Frau will diese Stadt noch einmal sehen. Sie will noch einmal einen Blick drauf werfen, noch einmal sich das Gewohnte angucken, noch einmal das, wo ich herkomme, noch einmal das, was mir sonst Herz gewachsen ist. Und sie dreht sich um und schaut diese Stadt an und dann steht in der Bibel, dass diese Frau von Lot zur Salzsäule erstarrt. Loslassen. Lot musste, und Lot und seine Familie, die mussten loslassen. Das, was ihnen bequem war. Das, was ihnen angenehm war. Das, was für sie geil war. Das, wo sie sich wohlgefühlt hatten. Und ich glaube, dass es denen verdammt schwer gefallen ist. Wahnsinnig schwer gefallen, ihr Leben loszulassen. Ihre komplette Existenz. Ich meine, diese Engel haben dann nicht gesagt, hier rennt weg und treibt eure Schafe vor euch her, sondern ich stelle mir das so vor, so Familie mit Rucksack, ja, und Wanderstiefel und dann, keine Ahnung, ab ins Gebirge. Und Lot fällt es besonders schwer loszulassen, denn Lot ist ein Mann der Kompromisse. Lot ist jemand, der mit Abraham mitgezogen ist. Gott hat ja Abraham berufen, hey, pass auf, geh in dieses Land, ich werde mit dir sein, so du wirst da geile Sachen erleben. Und Lot merkt, oh scheiße, mein Onkel ist gesegnet. Hey, und irgendwie will ich was abhaben von diesem Segen. Aber Lot, dessen Name übersetzt Hülle bedeutet, ja, Finde ich sehr interessant, weil das ausdrückt, dieser Lot, der hat das Ding mitgemacht, der ist mit Abraham mitgezogen. Aber das war in erster Linie äußerlich, das war nichts, was sein Innenleben total durchdrungen hat, das war nichts, was völlig in sein Herz gesickert ist. Und Abraham, der ein Mann des Gebirges war, ja, Abraham, der sich darauf eingelassen hatte, mit Gott durch eine Umgebung zu tigern, die eigentlich völlig menschenfeindlich war, der gelernt hatte, sich auf Gott zu verlassen, abhängig zu sein von Gott. Und genauso wie Abraham so ein Mann des Gebirges war, war Lot ein Mann der Kompromisse. Ein Mann, der sagt, ja, Gott ist schon okay und ich gehe ja mit Abraham mit, aber ich mag doch lieber irgendwie in Sodom in der Stadt leben. Klar, diese Stadt ist sündig und da, die bauen nur Scheiße und so und keine Ahnung, wollen auch diese Engel vergewaltigen, die da sind. Ja, aber egal, es ist doch irgendwie, ist doch, ich mag gerne den Kompromiss haben, ich mag es bequem haben. So ein bisschen Gott und so ein bisschen was Bequemes. Und deswegen fällt es Lot so schwer, sein Leben hinter sich zu lassen. Deswegen feilscht er und dealt er die ganze Nacht mit diesen Engeln, weil er irgendwie versucht, das doch noch hinzukriegen. Und ich stelle mir vor, wenn die Engel dem vor den Stadttor nicht in den Arsch getreten hätten und gesagt hätten, Junge, du wirst sterben, mach, dass du jetzt da rauskommst ins Gebirge und deine Familie mit dir hinterher schleifst. Also, dort im Text in der Bibel steht sogar, dass die Engel den Lot an der Hand gepackt haben und mit weggeschleift haben. Lot wäre verreckt in dieser Stadt, weil er nicht loslassen konnte. Und ich finde dieses Bild so krass, dass Lots Frau sich umdreht nach dieser Stadt und zur Salzsäule erstarrt. Nicht mehr weiterkommt, dass es für diese Frau zu Ende ist. Sie erstarrt in dem, was sie ist. Sie erstarrt in ihrem Leben. Sie klebt am Boden fest. Und alles, was noch kommen könnte, ist vorbei. Weil sie es nicht schafft, sich nicht mehr umzublicken. Weil sie es nicht schafft, loszulassen. Und ich glaube, dass das eine herausfordernde Frage ist, heute Abend. Kannst du loslassen? Kannst du Dinge loslassen? Und jeder von uns hat so seine Dinge, die er festkrallt. Die er nicht loslassen kann, wo aber eigentlich genau weiß, das müsste ich loslassen. Vielleicht ist das tatsächlich irgendwie ein Selbstbild von dir. Vielleicht magst du jemand sein, der perfekt ist, der irgendwie geistlich stark ist. Vielleicht magst du aber auch an einem Selbstbild festhalten, dass du der Loser bist, dass du derjenige bist, der nichts auf die Reihe kriegt, dass du derjenige bist, der immer Seelsorge braucht. Vielleicht stehst du in Beziehung zu jemandem, den du nicht loslassen kannst. Vielleicht dein Freund, deine Freundin. Deine Frau oder vielleicht deine Kinder. Ich habe jetzt zwei Söhne, die sind noch relativ klein, aber mir fällt es schon jetzt auf, wie schwer es mir fällt, meine Söhne loszulassen, sie ihren Weg zu gehen. Das hört sich jetzt total pussymäßig und kindergartentantenmäßig an, was ich sage. Also ihr kennt das ja so, ne? Mein erster Tag im Kindergarten. Die Kinder heulen sich irgendwie und schneuzen sich und die Mamis heulen auch und haben Klöß im Hals und sind ganz rot und bleiben dann doch meistens den ganzen Tag mit ihren Kindern da und so, ne? Und ich gehe so als, was weiß ich, bin ja so Teilzeitpapi, das heißt so halbtags arbeite ich und halbtags bin ich für die Familie da, sagte, ah, ich werde das anders machen hier. Ich werde mit meinem Sohn da hingehen, werde ich sagen, hier Sohn, was nimmst du mit? Meinen Namen, alles klar, verhalte ich ordentlich und dann ist das gut so. Dann stehe ich da in diesem Kindergarten und merke auf einmal, scheiße, ich habe ein Kloß im Hals. Irgendwie wird's mir gerade sehr komisch. Also, oh, ich war doch immer jeden Vormittag mit meinem kleinen, lieben, süßen Sohn Ovi zusammen und jetzt muss ich den da abgeben, ja, und weiß gar nicht mehr, was er da macht und keine Ahnung, er wird neue Dinge lernen, von denen ich keine Ahnung habe, wo ich mir nur denke, ja, hey. Es ist schwer, ja. Es hört sich völlig, völlig pussymäßig an, aber es war so. Ich hatte echt Probleme, meinen Sohn loszulassen. Und ich bin so auf dem Heimweg gedacht, so, Alter, wenn du jetzt so ein Kloß hast, wie wird das in der Schule sein? Wie wird das sein, wenn dein Sohn irgendwelche Sachen macht, mit denen du gar nicht einverstanden bist? So, Papa, ich komme jetzt Jesus näher durch Kiffen. Was mache ich dann? Nein, und ich werde dir das Kiffen schon aus dem Schädel prügeln und was weiß ich was. Oder wenn ich sagen können, hey, pass auf, mein Sohn, ich glaube nicht, dass sich das näher zu Jesus bringt, aber wenn du diesen Weg gehen musst und da vielleicht auch auf die Fresse fallen musst, dann musst du das tun. Vielleicht bist du auch jemand, der gewisse Erfahrungen mit Gott nicht loslassen kann. So dein bestimmtes Bild von deinem Glaubensleben hast. Und ich weiß, wovon ich da rede. Ja? Also nichts ist so schwer, wie sich einzugestehen, dass es noch mehr an Glaubensdingen gibt, wie die ich praktiziere. Und dass es Dinge gibt, die mir vielleicht strange vorkommen, aber die Gott tatsächlich tun will. Nichts ist schwer, wie zum Beispiel eine Berufung loszulassen, wo ich mir immer eingebildet habe, Gott beruft mich da und dahin und zu merken, hey, das war nicht Gottes Berufung, das waren deine eigenen Wünsche. Nichts ist schwerer, wie das Gottesbild loszulassen, von dem man geprägt wurde. Nichts ist auch schwerer, wie scheiß Gewohnheiten loszulassen, Sünde, Dinge, über die ich nicht hinwegkomme. Das Problem ist, wir krallen es fest und wir leben in einer Gesellschaft, die uns beibringt, festzukrallen, die uns beibringt, im Haben zu leben, immer mehr haben zu wollen, Geld haben zu wollen, Anerkennung haben zu wollen, andere Menschen haben zu wollen. Was ist, wenn du in einer Beziehung stehst und deine Frau oder dein Freund, Freundin entwickelt sich völlig anders, wie du dir das vorstellst? Kannst du da loslassen? Und letztlich, glaube ich, ist so ein bisschen die Königsdisziplin des Loslassens, das, was man in christlichen Kreisen Vergebung nennt. Mir ist das irgendwie so klar geworden, ja. Vergeben heißt eigentlich loslassen. Warum? Wenn mich jemand anpisst oder mir jemand was zuleide tut, habe ich ein Recht auf Vergeltung. Das hört sich ziemlich brachial an, aber ich glaube, dass unser Leben so tickt und unsere Welt so tickt. Das ist sozusagen fast Naturrecht. Wenn jemand mir was antut, dann habe ich einen Anspruch darauf, dass ich Vergeltung bekomme, dass jemand das gut macht, dass jemand dafür büßt. Und egal mit wie viel christlichen Blumen wir um uns schmeißen, dieses Recht, dieses Naturrecht, was da ist, das existiert. Ich glaube, dass es tatsächlich richtig ist, dass es um Auge, um Zahn geht. Und dass das Kausalzusammenhänge sind oder Dinge, die sich bedingen, wo man einfach sagt, okay, jemand tut mir was zuleide, also habe ich ein Anrecht darauf, dass es wieder gut gemacht wird. Und was heißt in diesem Kontext, was heißt in diesem Zusammenhang Vergebung? Vergebung heißt, dass ich dieses Anrecht loslasse. Dass ich dieses Anrecht darauf, dass jemand das wieder gut macht und jemand dafür bestraft wird, büßen muss oder dass da Vergeltung passiert, dass ich das loslasse. Das ist letztendlich genau das, was Gott getan hat. Hey, Gott hat ein Anrecht darauf, dass wir als Menschen, die sündigen, die Scheiße bauen, dass wir sterben. Gott hat ein Anrecht darauf, dass wir als Strafe und Vergeltung dafür büßen müssen. Und wenn Gott dir und mir vergibt, dann verzichtet er auf den Anspruch auf Vergeltung. Und ich glaube, das ist verdammt schwer. Das ist viel schwerer, als wir uns das so gerne unter Christen, unter Gemeinden, was weiß ich was, eingestehen. Da geht es nicht nur irgendwie so, ich glaube, dass das meiste, was wir tun an Vergebung, eigentlich Verdrängung ist. Ja, es war schon gar nicht so schlimm. Hat ja gar nicht wehgetan. Kennt ihr diesen Satz aus eurer Kindheit noch? Hat ja gar nicht wehgetan. Ja? Und dann kriegst du irgendwie mit einem Eisenrohr die Kniescheibe zertrümmert. Hat ja gar nicht wehgetan. Hat nicht wehgetan. Ey, wir verdrängen so gerne, ja. So, ja, ich lebe mit Jesus und ich habe die Vaterliebe Gottes in meinem Leben erlebt und das kann mich alles gar nicht mehr verletzen. Und all die Wut und all die Verletztheit, die wir in uns haben, die drücken wir nach unten, die verdrängen wir. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn du vergeben willst, dass du dir im Klaren bist, dass du diesen Anspruch auf Vergeltung loslassen musst. Und wenn du das loslassen willst, musst du dir überhaupt erstmal eingestehen, dass du verletzt worden bist, dass du wütend bist. Ey, oft höre ich irgendwie, ja, man darf nicht wütend sein als Christ. Man darf sich nicht aufregen, wenn man verletzt wird. Ich halte das für völligen Käse. Ich glaube, dass wenn du vergeben willst, dass du vorher wütend sein musst. Weil du dir sonst nicht eingestehst, dass dir das wehgetan hat. Weil du dir sonst nicht eingestehst, dass das eine Sache war oder dass da eine Sache passiert ist, die nicht in Ordnung ist. Wer nicht wütend ist und wer das nicht zulässt in sich, der wird nicht loslassen können. Der wird genau diese Wut und diesen Hass nicht loslassen können. Du kannst nichts loslassen, was du vorher nicht hattest. Ich glaube, es geht nicht darum, in dieser Wut und in dieser Verletztheit stecken zu bleiben. Das wäre falsch. Aber du musst das einmal zulassen, einmal an die Oberfläche kommen lassen, dass du wütend bist. Und ich glaube, dass wir auch gegenseitig lernen müssen, uns das zu sagen. Zu sagen, hey, das hat mich angekotzt, was du da gesagt hast. Das macht mich wütend, dass du so und so bist. Das kotzt mich an. Ich glaube, dass wir lernen müssen, das vor uns selber und auch vor dem anderen auszusprechen, dass wir wütend sind, um wirklich vergeben zu können. Ich glaube, jeder von uns hat Dinge, die er loslassen muss. Und ich glaube, wir müssen sie loslassen, weil diese Dinge, wenn wir sie nicht loslassen, irgendwann uns nicht mehr loslassen. Wir sind hier ja noch alle ziemlich jung, sage ich jetzt mal so gönnerisch. Ich habe die Erfahrung gemacht, je älter Leute werden, je älter du wirst, desto schwerer wird es dir fallen, Dinge loszulassen. Guck dir mal Leute an, die sehr, sehr viel älter sind. Wie schwer die es haben, tatsächlich ihre Gewohnheiten zu verändern. Und guck dir mal, was weiß ich, guck dir vielleicht mal deine Großeltern an oder Leute über 60, die du kennst. Wenn die mal irgendwo verletzt worden sind und bitter geworden sind, es ist fast unmöglich, dass diese Leute das mal wieder loslassen können. Warum? Weil Dinge, die ich nicht loslassen kann, die ich aber loslassen muss, wenn ich die nicht loswerde, werden die irgendwann mich nicht loslassen. Und es wird dir und mir so gehen wie Lots Frau, die nicht loslassen kann, die sich umdreht, diese Stadt nochmal anguckt und zur Salzsäule erstarrt, die einfach schockgefroren ist. Und ich kenne das aus meinem Leben. Ich kenne das aus meinem Leben, wenn die Beine schwer werden und du merkst, du kommst da nicht mehr raus, weil du das nicht losgelassen hast. Du merkst, es tut sich nichts mehr in deinem Glaubensleben. Du entwickelst dich in diesem Punkt nicht mehr weiter, weil du da nicht loslassen konntest und erstarrt bist. Und diese Geschichte hat für mich eine ganz eigenartige Kraft, weil sie mich ermahnt, Joscha, du musst die Dinge loslassen, die es gilt loszulassen. Du musst unvergebene Dinge loslassen. Du musst deine Wut loslassen, deinen Hass loslassen. Du musst dein Selbstbild loslassen. Du musst dein Gottesbild loslassen. Du musst die alten, glorreichen Zeiten loslassen, die du mal erlebt hast. Du musst mal aufhören mit dem Satz, es wird nie wieder werden wie früher. Und ich glaube, gerade für Gemeinde gilt das. Ey, ich kann mich nur erinnern, wie wir in Kassel angefangen, was für eine geile, euphorische Zeit das war, ja, was wir erlebt haben und ja, wie spontan das war und wie lebendig das war. Und da bist du mal so 5 Jahre Gemeinde, ja, du merkst, auf einmal schleichen sich Strukturen ein und du merkst, auf einmal ist die Gemeinde so ein bisschen in der Krise. Ich glaube, dass wir Dinge, auch in der Gemeinde, wo wir sagen, Mann, früher war es doch echt geiler. Und wir Menschen sind so ganz komisch veranlagt, ja. Wir sind irgendwie völlige Nostalgiker, weil wir glauben, je weiter wir die Welturzeit zurückdrehen, umso genialer ist die Welt, ja. Deswegen gucke ich total gerne so Filme, die in irgendeinem anderen Zeitalter spielen. Ach, wo es im Auenland noch so schön war, ja. Das Auenland kennt ihr, oder? Das ist so, keine Ahnung, sind die Szenen, wo die Mädels im Kino das noch irgendwie schön finden, so, ah, die süßen kleinen Hobbits, ja. Und da kommt der erste schwarze Reiter und dann so. Man sollte mal so irgendwie für diese Mädels so einen ganzen Film über das Auenland drehen. So. Irgendwie Mittagessen im Auenland und dann irgendwie Mittagsschlaf im Auenland und Abendessen im Auenland und die Kopfkissen des Auenlandes und so weiter und so fort. Okay, ich rühre hier alte Klischees hoch. Aber bei manchen ist es ja wirklich so. Also, dass man sich zurücksehnt nach der alten, geilen, glorreichen Zeit. Hey Leute, hört damit auf. Weil die alte Zeit war geil. Meine Zeit bei den Darmstadt Diamonds war verdammt geil. Und das wird nie wiederkommen. Und das ist auch okay so. Weil es werden neue Dinge kommen. Es kommen neue Dinge, die vielleicht noch viel, viel geiler werden. Ja? Neue Dinge irgendwie, die auf eine andere Art und Weise gut werden. Ich wünsche, dass wir es lernen, Gott neu zu fragen, hey, welche Dinge muss ich in meinem Leben loslassen? Welche Wut muss ich loswerden? Welche Rolle muss ich als Mensch loswerden? Welche Verletzungen muss ich loswerden? Welches Gottesbild muss ich loswerden? Welche Glaubensvorstellung muss ich loswerden? Welche falsche Berufung muss ich loswerden? Ich kenne zu viele Leute, die es nicht gelernt haben, loszulassen und die nicht mehr weiterkommen und die erstarren wie eine Salzsäule. Und ich kenne es zu sehr von mir, dass ich über Wochen, Monate, Jahre gelähmt war, weil ich Dinge nicht loslassen konnte. Und ich glaube, dass es deswegen verdammt wichtig ist, das zu tun. Und ich glaube auch, dass das nicht gut, ohne Gottes Hilfe. Und ich glaube, dass wir dafür Gott wirklich in unserem Leben einladen müssen, ihm zu sagen, hey, tu das, hilf mir da loszulassen. Locker den Griff meiner Finger. Mach es mir leicht, Dinge loszulassen. Ich glaube, dass es tatsächlich eine Art Lebenskunst ist. Eine Lebenskunst, die wir in dieser Gesellschaft, die aufs Haben fixiert ist, umso mehr brauchen. Um tatsächlich das zu tun in unserem Leben, was Gott sich für dein und mein Leben vorgestellt hat. Wenn du Bock hast, lies diese Geschichte von Lot dir nochmal durch. Du findest sie, Moment, irgendwo hier. Du findest diese Story im 1. Mose, Kapitel 19, Vers 15 und folgende. Lies dir das durch und mal dir das vor Augen. Diese Geschichte hat eine total einzigartige Kraft, einen zu ermahnen, Dinge loszulassen. Lies dir das durch, schau dir das an. Und dann geh zu Gott und bitte ihn, dir zu helfen, gewisse Dinge loszulassen. Lass die Dinge los, bevor sie euch nicht mehr loslassen. Amen.